Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6, Vers 37. Das, liebe Gemeinde, ist die neue Jahreslosung für 2022. Erinnert ihr euch noch, was letztes Jahr Jahreslosung gewesen ist?
Ja.
Erzähl, Irene.
Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Ganz genau. Ach, das ist ein super Gedächtnis. Genauso wie die letzte Jahreslosung es ordentlich in sich hatte, so ist das wieder auch dieses Jahr. Auf der einen Seite ist die Jahreslosung ein grandioser Zuspruch. Und ein Zuspruch, bei dem es vielleicht gar nicht so einfach ist, den auch in Anspruch zu nehmen, wie wir noch sehen werden. Und dann wiederum, wenn man den Vers konkret weiter und zu Ende denkt, ist er auch gleichermaßen eine sehr große Herausforderung. Aber der Reihe nach. Lesen wir die Jahreslosung zuerst einmal als Zuspruch. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was für eine grandiose Zusage, oder? Jemand, der immer für mich da ist. Jemand, der mich niemals fortschicken wird, ganz egal, wer ich bin und was ich getan habe. Jemand, dessen Tür für mich immer offen steht, ganz egal, wie ich komme. So liebte es Jesus, so lesen wir es in der Bibel. Zugegeben, und das finde ich immer ganz spannend, das auch daneben zu sehen, Jesus brauchte auch immer mal seine Rückzugszeiten zwischendrin. Immer wieder lesen wir davon, dass er sich von der großen Menschenmenge zurückzog, wenn sie ihn zu erdrücken drohte. Und oft und immer wieder ging er an einsame Orte, sogar weg von seinen Jüngern, um zu beten und Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen. Aber wenn die Menge ihn dann fand, dann war er für sie da. Und wenn es darauf ankam, da war er zur Stelle. Da gab es keine zwei Meinungen. Als er sich beispielsweise in der Mittagshitze an einem Brunnen erschöpft ausruhte, hielt ihn das nicht davon ab, das Leben von einer samaritanischen Frau auf den Kopf zu stellen und in Ordnung zu bringen. Jesus, ein Gott, der immer für mich da ist und mich niemals abweist, wenn ich zu ihm komme. Für ihn ist keine unserer Sorgen zu groß und aber auch umgekehrt keins unserer Probleme zu klein und zu unbedeutend. Ganz egal, was mir auf der Seele liegt, mit allem kann ich zu ihm kommen. Wenn es mir gut geht, dann freut er sich mit mir. Wenn es mir schlecht geht, dann leidet er mit mir und steht mir bei. Wenn ich das Leben so richtig an die Wand gefahren habe, dann zieht er mich wieder auf die Füße und gibt mir einen Neuanfang. Und völlig egal, was gerade Phase ist, im Gebet kann ich Jesus alles vor die Füße schmeißen und alles vor ihn bringen und ich darf immer zu ihm kommen. Die spannende Frage ist ja, lebe ich das auch so? Nehme ich diese Zusage wirklich in ihrer Ganzheit und in allem in Anspruch? Auf diese Frage stieß ich in einem spannenden Buch, das ich schon länger lese. Mit Gott die Welt verändern von John Eldridge. Spannender Untertitel, Beten mit Vollmacht und Leidenschaft. Wo denn? So kann man es zumindest noch ein bisschen sehen. Genau. In dem Buch geht es unter anderem um die Frage, aus welcher Haltung heraus und aus welchem Gottesbild heraus ich bete. Wie ist das bei dir? Wie sprichst du ganz persönlich zu Gott? Wie zu einem König? Wie zum Herrscher und Schöpfer des Universums? Wie zu einem Vater? Wie zu einem guten Freund? Was traust du dich von Gott zu fordern? Und wo traust du dich, mit ihm zu streiten, wenn dir etwas nicht passt? Wie Jona das zum Beispiel getan hat, der Prophet. Es ist sehr spannend und zu dem Thema Gebetshaltung erzählt John Eldridge zwei Geschichten. Die erste, ein Negativbeispiel sozusagen, die ist von einem Jungen. Und der Vater von diesem Jungen, der ist beruflich sehr erfolgreich. Allerdings bedeutet das auch, dass der Vater schon früh am Morgen aufbrechen muss zur Arbeit. Und immer erst später am Abend nach Hause kommt und dann sogar auch noch direkt in seinem Arbeitszimmer verschwindet. Der Junge schreibt dem Vater immer wieder kleine Briefchen Entschuldigung, und schiebt unter der Tür durch, in der Hoffnung, dass der Vater diese Briefchen eines Tages lesen und zu ihm herauskommen könnte. Leider passiert das nie. Und traurigerweise ist diese Geschichte sogar wahr. Ein Mann, der bei John Eldridge über viele Jahre in seelsorgerlicher Behandlung war, der beschrieb so seine Kindheit. Was für eine große Tragödie, wenn man das so erleben muss. Und traurigerweise ist auch für manche Menschen Gott so ähnlich wie dieser distanzierte Vater in der Erzählung. Weit entfernt, unerreichbar und zu beschäftigt, um sich wirklich für meine Probleme zu interessieren. Und so ist Gott ja auf gar keinen Fall. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es ist äußerst tragisch, wenn Menschen Gott so sehen und so erleben und nach diesem Bild auch beten. Ab und an, bildlich gesprochen, so ein Zettelchen unter der Tür durchschieben. Ein leises Bittgebet sprechen, ohne die Hoffnung, dass Gott wirklich antwortet. Es brach mir das Herz, in diesem Buch von diesem Mann zu lesen, dessen Vater so war. Und umgekehrt, das Schwierige ist ja auch, dass gerade auch die Beziehung zu unseren Vätern oft auch wiederum die Beziehung zu unserem Vater im Himmel auch ganz doll prägt. Aber, um nicht bei diesem tragischen Beispiel stehen zu bleiben, erzählt John Eldridge eine zweite Geschichte. Und dabei greift er auf das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen zurück, in Lukas 15. Jesus antwortet mit diesem Gleichnis auf die Anklage seiner Gegner, dass er eben genau das lebt. Wer zu ihm kommt, den schickt er nicht weg, den wies er nicht ab. Und so kam es, dass Jesus von einer sehr bunten Menge von Menschen umgeben war, die viele von den frommen Juden als Sünder und zwielichtige Gestalten einsortierten. Mit dem Gleichnis erklärt Jesus, wie der Vater im Himmel ist und damit eben auch er selbst. Spannenderweise ist in dem Gleichnis der ältere Sohn, der brav zu Hause geblieben ist, genauso verloren wie der jüngere Bruder, der das Erbe vom Vater eingefordert und in der Fremde verprasst hat. Deswegen müsste das Gleichnis auch richtig nicht nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern von den verlorenen Söhnen heißen. Viele sehr fromme und engagierte Christen leben ihre Beziehung zu Gott wie der ältere Sohn, schreibt John Eldridge. Der ältere Sohn ist wütend, dass der Vater seinen jüngeren Bruder einfach so wieder aufnimmt, trotz all dem, was er verbockt hat. Er sagt: So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Und das, so schreibt John Eldridge, das ist die Haltung eines Arbeiters, nicht eines Sohnes. Er hätte den Vater einfach fragen können nach einem Ziegenbock, aber er hat es nie getan. Der Vater antwortet ihm: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Dazu erzählt Eldridge beispielhaft von seinen Jungs, wenn die über Weihnachten nach Hause kommen. Alles, was er hat, gehört ihnen. Das sagt er ihnen und das lebt er auch so. Und das bedeutet, sie essen seinen Kühlschrank leer, sie rauchen seine guten Zigarren auf und sie leihen sich seine Skistiefel, seine Sonnenbrille und sein Lieblingsbuch aus und verschwinden dann. Und er sagt, das bedeutet es, wenn ein Vater so wie Gott zu seinen Kindern sagt: Alles, was mir gehört, das gehört euch, das gehört dir. Diese Haltung Gottes als unser guter Vater, die erklärt auch, wieso er den jüngeren Sohn wieder aufnimmt, trotz all dessen, was er verbockt hat. Und um nochmal kurz darauf einzugehen: Der Sohn hat das Erbe eingefordert, als ob der Vater schon tot wäre. Und damit hat er ihn vor dem ganzen Dorf bloßgestellt. Er hat das Geld verprasst und dann besitzt auch noch die Frechheit, zurückzukommen. Der Vater allerdings, der hält sogar nach ihm Ausschau. Das muss er ja immer jeden Tag getan haben, weil er sonst hätte ihn ja gar nicht kommen sehen. Und er rennt ihm entgegen, er umarmt ihn und küsst ihn. Er lässt ihm das beste Gewand anziehen und steckt ihm den Ring an den Finger, der ihn als sein Sohn ausweist. Und er schmeißt sogar noch ein großes Festmahl. Egal, was wir verbrochen haben oder was wir verbockt haben, es gilt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, sogar noch mehr: Wer zu Jesus kommt, dem rennt er entgegen. Dem vergibt er seine Schuld und dem zieht er die besten Kleider an. Wenn wir es ernst nehmen, dass wir Gottes Kinder sind, dann können wir um Dinge bitten, so wie Kinder es normalerweise tun. Ehrlich, sehr direkt und manchmal vielleicht auch ein bisschen dreist. Erinnert euch nochmal an die Söhne von John Eldridge, die ihren Vater beim Wort nehmen, wenn er sagt: Alles, was mir gehört, gehört euch. Zugegeben, in diesem Gottesbild, wenn man zu Gott so betet, Da bleibt nicht viel übrig von frommer Demut. Aber ich glaube, dass man eben genau dort ankommt, wenn man Jesu Worte ernst nimmt. Dass wir jederzeit zu ihm kommen dürfen, wie der jüngere Sohn im Gleichnis. Und dass er uns jedes Mal mit offenen Armen entgegenrennt, so wie der Vater im Gleichnis. Und dass wir ihn in unseren Gebeten beim Wort nehmen dürfen und sogar sollen, wenn er sagt, alles, was mir gehört, das gehört dir. Jesus braucht keine sorgsam durchdachten und klug gewählten Worte. Direkt, ehrlich und geradezu dreist zu beten und zu bitten um Dinge, das ist für mich zugegebenermaßen auch eine sehr ungewöhnliche Perspektive, die ich in dem Buch gefunden habe. Aber ich finde es absolut großartig, muss ich sagen, auch wenn es sehr ungewohnt ist. Und ich möchte euch Mut machen, das auszuprobieren. Jesus beim Wort zu nehmen, wenn er sagt, dass er uns niemals abweisen wird. Dass wir die Kinder des Vaters im Himmel sind und dass alles, was ihm gehört, unser ist. Soweit so schön. Eigentlich könnte man hier jetzt einen Cut setzen. Allerdings fordert Jesus ja uns auch immer wieder auf, ihm nachzufolgen und in seine Fußstapfen zu treten. Beispielsweise nur ein paar Kapitel weiter in Johannes. In Johannes 15, da sagt er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Natürlich muss man dazu sagen, wir haben unsere menschlichen Grenzen. Wir sind eben nicht Jesus. Und wir müssen es auch nicht versuchen zu werden für unsere Mitmenschen und füreinander. Dafür ist Jesus selbst noch da. Trotzdem sollten wir aber auch ernst nehmen, wenn Jesus uns ruft, ihm in seiner Liebe nachzueifern und ihm nachzufolgen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Können wir das so machen? Wollen wir das so machen? Kann in unsere Gemeinde jeder kommen und auch bleiben? Kommen wir also zu der Herausforderung, die die Jahreslosung mit sich bringt. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir als Gemeinde da eigentlich schon ganz gut unterwegs sind, in vielerlei Hinsicht Jesus darin nachzufolgen und diesem Anspruch ernst zu nehmen. Ganz einfach, bei den Pfadfindern zum Beispiel ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Ganz egal, wo du herkommst und wer du bist, du kannst dazugehören. Und das ist völlig egal, aus was für eine Familie du kommst, ob du gut Deutsch sprechen kannst, ob du gut in der Schule bist oder nicht, ob du gut zuhören kannst oder ob du gerade eben nicht gut stillsitzen und zuhören kannst, hier kannst du dazugehören. Du kannst ein Pfadfinder sein. Und es gilt, jeder kann was, keiner kann alles, aber alle arbeiten zusammen. Gleichermaßen fällt es mir auch immer wieder auf, was für ein schöner bunter Haufen wir hier in dieser Gemeinde sind. Ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Lebenssituationen. Außerdem muss ich auch immer wieder daran denken, dass es Menschen wie den obdachlosen Rüdiger gab. Ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Der ist lange Zeit mit zwei anderen regelmäßig hier bei Andreas beim Frühstück gewesen. Einmal im Monat und dann hat er ihnen was von Gott erzählt. Ich habe Rüdiger noch im zweiten Lockdown kennengelernt. Vor ungefähr einem knappen Jahr, da war der hier. Und ich habe ihn eingeladen, ich habe dann allerdings leider nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob er noch im Plön ist oder ob er überhaupt noch lebt. Genau, aber Rüdiger und die beiden anderen, die gab es damals. Wie dem auch sei, ich fürchte aber, dass wir uns schon noch ein ganzes Stück aus der Komfortzone herauswagen müssen, wenn wir Jesu Worte wirklich ernst nehmen wollen. Ich muss dabei an zwei Geschichten denken. Eine Geschichte hat mir mein alter Gemeindepastor in Kiel damals erzählt, als wir als Jugendliche mal da waren und ein Predigt-Nachgespräch mit ihm hatten. Er hat erzählt, in seiner vorigen Gemeinde, da gab es auch so einen Obdachlosen. Der kam immer wieder zum Gottesdienst. Und es war für viele sehr herausfordernd. Er stank, er war ziemlich selten nüchtern, er kam eigentlich immer zu spät und setzte sich dann irgendwo ganz hinten, ganz still in die letzte Reihe. Und immer wieder sah der Pastor, wie so ein Zucken durch die Gemeinde ging. Und jedes Mal, wenn er das sah, dann sagte der Pastor vehement zu diesem Mann, der ganz hinten dann saß, hey, es ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Und seiner Gemeinde bläut er dann immer wieder ein, später dann, Leute, da gibt es nichts zu zucken. Behandelt ihn mit Achtung. Was könnte es Besseres geben, als dass dieser Mann hier zu uns in den Gottesdienst kommt und was von Gott hört? Die andere Geschichte, die haben Carla und ich in Greifswald erlebt. Die Gemeinde, in der wir da waren, die hat damals für eine ganze Zeit auf Open-Air-Gottesdienste umgestellt Und diese haben dann damals im Plattenbauviertel in Greifswald stattgefunden, auch weil die Gemeinde da eine große Arbeit hatte. Die Gottesdienste finden da übrigens immer noch im Plattenbauviertel statt. Die sind dann umgezogen, die sind jetzt allerdings in der Turnhalle. Jedenfalls saßen wir da draußen auf der Wiese auf unseren Bierbänken. Und da war so ein Mann, der immer wieder mal zu den Gottesdiensten kam. Und der fiel sehr auf. Im Gegensatz zu dem Obdachlosen im vorigen Beispiel setzte er sich nicht in die hintere Reihe und war still. Nein, 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 nein. Er setzte sich ganz zentral in die Mitte. Da saß er dann, hatte eine Flasche Bier in der Hand und das war für uns als Gemeinde sehr, sehr ungewohnt. Er hat laufend die Predigt kommentiert, wenn gepredigt wurde. Immer wieder unterbrach er den Prediger, er stellte Fragen mitten rein und er protestierte lautstark, wenn ihm irgendwas nicht passte oder er komplett anderer Meinung war. Das war irgendwie schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und irgendwie fand ich den Mann auch ein bisschen sympathisch, muss ich sagen, mit seinen Fragen. Wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr diese beiden Geschichten hört? Wie offen sind wir als Gemeinde für solche Menschen? Wenn wir diese Herausforderung von Jesus ernst nehmen, ihm nachzufolgen in seiner Liebe, dann kann das nun mal ganz schön herausfordernd werden. Worauf müssen wir uns einstellen, wenn wir das leben, dass idealerweise jeder zu uns kommen kann und wir ihn nicht abweisen? Nun schauen wir uns noch mal kurz ein bisschen an, mit was für Menschen Jesus so rumgezogen ist. Einfaches Beispiel, da war Petrus. Petrus war zwar auch ganz gut dabei, aber Petrus hat doch immer wieder mal seine je zornigen Momente gehabt und er muss zudem auch ein ganz schöner Angeber gewesen sein. Er wollte immer ganz vorne dabei sein und vor allem gesehen werden. Und immer wieder ließ er sich zu sehr vollmundigen Versprechen hinreißen, die er dann aber nicht einhielt. Und er kniff dann, als es ernst wurde, obwohl er versprochen hatte, immer da zu sein. Schauen wir weiter. Da war Judas. Krasses Beispiel. Der Jesus für 30 Silberlinge verriet und von dem man zudem vermutet, dass er als Finanzer der Jünger unerlaubt in die gemeinsame Kasse gegriffen haben könnte. Da war Zachäus, der kleine Zöllner, der mit den Römern kollaborierte und sich über viele Jahre an den anderen Menschen bereichert hatte. Da war Maria Magdalena, von der wir immer wieder lesen, dass sie von 7 Dämonen besessen gewesen ist, bis Jesus sie befreit hat. Da war die Samaritanerin am Brunnen, ich habe sie ihr schon erwähnt gehabt, eine Frau, die von ihren Mitmenschen im Dorf verachtet wurde, weil sie 5 zerbrochene Beziehungen hinter sich hatte und nun mit dem 6. Mann unverheiratet zusammenlebte. Da waren viele Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung am Rand der Gesellschaft lebten und ausgestoßen waren, bis Jesus sie fand und sie heilte. Egal wer es war, Jesus sah, was in ihnen steckte. Er rief diese Menschen zu sich. Er sprach in ihr Leben hinein und er veränderte sie, jeden Einzelnen. Von außen gesehen bestand sein Gefolge aber immer noch aus Sündern. Das haben seine Gegner ja auch immer wieder ihm angekreidet. Und auch wenn Jesus sie veränderte, jeder von ihnen brachte sein Päckchen mit. Da gab es Jezornige, Angeber, geldgierige Verräter, Kollaborateure, ehemalige Besessene, Kranke und Ausgestoßene. Menschen mit zerbrochenen Beziehungen und zweifelhafter Herkunft. Menschen, die so gar nicht in das damalige Bild von frommer Gemeinde gehörten, wie sie damals im Judentum gedacht wurde. Die Christen in den ersten Gemeinden, die nahmen das ernst, was Jesus sagte, dass jeder kommen darf. So lesen wir zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 3, es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Natürlich muss man dazu sagen, das war nicht immer einfach damals. Zwischen Armen und Reichen, zwischen Heiden und Juden und zwischen all den anderen Gruppen, die es so gab, da waren Konflikte vorprogrammiert. Auch davon kann man in den Briefen und in der Apostelgeschichte immer wieder viel lesen. Aber man setzte sich zusammen und man fand gemeinsam Lösungen. Die Gemeinden halfen einander, wo sie konnten und hielten zusammen. Und immer wieder investierten Menschen wie Paulus, Timotheus, Titus, Jakobus, Petrus und Johannes und noch viele andere viel Kraft und Zeit, um den jungen Gemeinden bei ihren Problemen zur Seite zu stehen. Jesus auf diesem Weg nachzufolgen, den er uns vorgelebt hat, ist ganz schön herausfordernd. Vor allem, wenn man das so richtig, richtig tut. Und gerade dann, wenn wir das als Gemeinde leben und umsetzen wollen. Dafür wünsche ich uns ganz viel Mut, Initiative und vor allem auch Ideenreichtum. Ich wünsche uns einen guten Blick dafür, dass wir Menschen sind und nicht zu Jesus werden müssen. Einen guten Blick für unsere Möglichkeiten und unsere Grenzen. Aber auch, dass wir durch unser Handeln auf Jesus hinweisen können und dass wir mutig große Schritte gehen können. Und in all dem lasst uns vor allem Jesu Zusage nicht vergessen, die wir dabei im Rücken haben. Dass seine Tür immer offen ist für uns und dass er uns niemals fortschicken wird. Und lasst uns darin üben, mutig zu beten und dreist zu bitten, gerade in so herausfordernden Situationen. Lasst uns in Anspruch nehmen, dass wir Söhne und Töchter des guten Vaters im Himmel sind. Amen.